Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Hello again, liebe Leute. Drinnis ist zurück. Wir sind zurück nach 2 Wochen, keine Folge. Wir hoffen, es geht euch gut. Wenn nicht, ist auch okay. Hallo Chris.
Hallo Julia, wir haben eine kurze Pause eingelegt und wir haben heute einiges auf dem Zettel stehen. Wir haben nämlich Altlasten.
Ja, wir haben einiges noch zu klären, was jetzt ein bisschen unter den Tisch gefallen ist.
Punkt 1, wir haben den Deutschen Podcastpreis gewonnen in der Kategorie Bestes Talkteam.
Hammer.
Das war nicht zu erwarten, das muss ich sagen.
Das war wirklich nicht zu erwarten. Wir sind überwältigt gewesen. Ja. Wir konnten es gar nicht glauben, vor allem bei dieser Konkurrenz, die wir hatten. Aber wir haben tatsächlich den Deutschen Podcastpreis gewonnen.
Ja, wir waren die Underdogs, haben ja schon mal betont. Baywatch Berlin war dabei, Fest und Flauschig. Ja. 0817 von Kristall und Özcan und Neon Unnützes Wissen. Und das war eine interessante Truppe, um mal zu sagen. Und irgendwann müssen wir dann noch irgendwie erläutern, glaube ich, wie das war, mit Kristall im Zoom-Wartebereich zu sitzen, im Wartezimmer. Aber ich glaube, das müssen wir mal an anderer Stelle machen.
Das können wir dann erzählen, wenn wir erzählen, was mit Frank Thiel am Flughafen passiert ist. Das können wir dann zusammenlegen.
Aber wir haben uns sehr gefreut über den Preis. Und ich freue mich immer noch. Und du dich, glaube ich, auch.
Ich kann es immer noch nicht ganz fassen, obwohl es jetzt schon ein paar Wochen her ist. Aber ich finde es wirklich unglaublich. Ich bin sehr dankbar. Auch danke in diesem Sinne mal an die Jury.
An die Academy.
An die Academy des Deutschen Podcastpreises. Es ist verrückt. Wir haben einfach den Podcastpreis gewonnen.
Und auch in der schönen Kategorie Bestes Talkteam. Das heißt, wir talken gut. Oder was bedeutet das genau?
Wir talken nicht so scheiße, wie wir die ganze Zeit dachten.
Ja, das ist doch eine gute Sache, oder? Ja. Nicht immer den ganzen Selbsthass mit sich selber überschütten nach dem Podcast und auch mal sagen, ja, war schon okay heute.
Ja, das ist auf jeden Fall was sehr Erfreuliches, was passiert ist in den letzten 14 Tagen.
Und Punkt 2 ist, wir hatten eine kurze Krankheitspause.
Ja.
Wie auch schon angekündigt, das gibt's mal immer wieder, weil wir nehmen das auch ernst, wenn wir sagen, vielleicht geht's euch nicht so gut und das ist auch okay und jetzt ging's uns mal nicht so gut und das ist auch okay.
Und man muss auch sagen, danke an die Community. Es haben mich sehr viele Nachrichten erreicht mit gute Besserung und sehr wenig Nachrichten im Vergleich zu dem anderen Mal, wo jemand gesagt hat, wo ist die neue Folge?
Ja.
Es waren alle sehr verständnisvoll und da merkt man einfach, wir haben eine coole Community, ihr seid cool, ihr seid empathisch und es hat mich gefreut.
Das ist auch wichtig. Auch eine komische Erfahrung, wenn dir 200 Leute auf Instagram schreiben, ich mache mir Sorgen um dich. So, das ist.
Ich konnte auch gar nicht alles lesen, aber ich habe mich auf jeden Fall nicht so unter Druck gesetzt gefühlt und das ist ein schönes Gefühl.
Was war denn eigentlich los? Warum waren wir weg? Muss man sich jetzt rechtfertigen und muss man
es
erzählen? Möchten wir es erzählen?
Aber man möchte dann doch kurz die Community mal einweihen, weil
wir holen sie ins Boot. Wir holen sie ab da, wo sie sind.
Ich hole sie ins Boot. Ihr hört natürlich, es geht uns wieder blendend. Es geht uns beiden gut. Mhm. Einer Person von uns ging es nicht so gut und das bin ich. Ich war 12 Tage im Krankenhaus. Das kann man ruhig mal so sagen. Es gab eine sehr unglückliche Verkettung der Ereignisse, wenn ich das so sagen darf. Das alles hat angefangen am Abend, nachdem wir bekannt geben durften, dass wir den Podcastpreis gewonnen haben. Also erst war noch Jubel, Trubel, Heiterkeit. Juhu, wir haben gewonnen, vielen Dank.
Und es war nicht, weil wir zu viel Törö-Torte gegessen haben.
Haben wir aber trotzdem.
Ja.
Aber am selben Abend noch haben mich unfassbare Schmerzen auf einmal geplagt, wo ich keine Ahnung hatte, wo das herkam, aus dem völligen Nichts. Und ich bin in die Notaufnahme, geschleppt. Mhm. Und es stellte sich heraus, ich hatte einen Nierenstein.
Ja.
Und Nierenstein ist so auf dem Level, sagt mir zumindest die ÄrztInnen alle, es ist auf dem Level Kinderkriegenschmerz.
Ja, und der ist sich verkantet, ne?
Genau,
wenn da eine Verkantung stattfindet.
Eine Verkantung stattgefunden und es hat so dermaßen wehgetan. Ich hatte noch nie so Schmerzen in meinem ganzen Leben und die haben mich wirklich schon voll gepumpt mit Schmerzmitteln und nichts hat gewirkt.
Wollen wir dann einfach direkt die Krankenakte noch so als Begleitmaterial auf Instagram?
Die Krankenakte, da könnt ihr euch nochmal schön reinlesen.
War es der Todesschmerz, der Schmerz des Todes?
Ja.
Es hat es sich so angefühlt?
Es war wirklich der Todesschmerz. Und es kam vor allem so unvermittelt. Also bei einer Schwangerschaft, wenn du ein Kind kriegst, dann weißt du ja, hast du 9 Monate Zeit. In 9 Monaten werde ich starke Schmerzen haben. Aber wenn der Schmerz plötzlich kommt, das ist so, als hättest du nicht gewusst, dass du schwanger warst. Ja. Und plötzlich musst du pressen. So war das. Nur halt, dass ich nicht pressen konnte, weil es ging halt nicht. Es war verkantet. So,
und das war aber nur der Anfang einer Geschichte, weil es hat dann noch was anderes stattgefunden, wie ich ja gehört habe.
Nierenstein ist ja eine total unkomplizierte Sache. Also der wurde dann rausoperiert. Und normalerweise ist dann das Ding,
es wird noch nicht mal richtig operiert, es wird rausgeholt.
Genau,
ne?
Unter Vollnarkose, aber es wird einfach rausgenommen. So, und dann ist er raus und der Schmerz ist komplett weg.
Ja.
Alles ist wieder gut, du kannst quasi wieder nach Hause gehen. So viel dazu. Ich war kurz davor, nach Hause zu gehen. Der Schmerz war weg. Ich war wie geheilt. Super, alles ist wieder gut.
Und was ist dann? Was ist dann passiert,
und
Julia?
Was ist dann passiert? Plötzlich habe ich gemerkt, oh, ich krieg so schlecht Luft und so. Und mein Herz schlägt so schnell.
Also stirbst du jetzt doch noch?
Also sterbe ich jetzt doch noch? Ist doch echt kacke. Und dann habe ich so gesagt, habe ich so eine Pflegerin gerufen und habe gesagt, können Sie vielleicht mal nochmal meine Vitalzeichen checken? Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit meinem Körper. Und plötzlich war Alarm und alle standen ums Bett rum und Ärztin und so weiter und so fort. Und dann haben sie festgestellt, dass ich eine schwere Lungenentzündung mir zugezogen habe.
Kommt ja auch öfters vor, manchmal im Krankenhaus.
Kommt ja öfter mal vor und das hatte ich dann. Und da war dann, also ab dann ging es einfach bergab so.
Eigentlich, ja, aber dann auch wieder bergauf, sonst würden wir nicht hier sitzen.
Es ging natürlich auch wieder bergauf, aber das war dann der Hauptgrund, warum ich so lange im Krankenhaus war. Ich hatte eine schwere Lungenentzündung.
Wir lachen jetzt, es war natürlich schon ernst, aber man muss auch mal lachen, sonst erträgt man es nicht.
Man muss auch lachen und es ging ja dann zum Glück auch relativ schnell wieder ganz normal alles. Es ist jetzt wieder verheilt und alles ist gut.
Meine Frage ist jetzt natürlich, Krankenhaus, da hat man ja jetzt nicht ein Einzelzimmer.
Ja.
Ist jetzt nicht das Hotel Atlantik, wo man Stefan Ross trifft, sondern man trifft.
Es sei denn, du bist privat versichert, dann hast du schon ein Einzelzimmer.
Hat man dann ein Einzelzimmer?
Ja, Einzel- oder Zweibett. Man kann, glaube ich, sich aussuchen dann.
Auf jeden Fall, du musst es ja mit anderen Leuten dann in einem Zimmer verbringen. Ja. Und wie war das insgesamt? Als Drini, als introvertierte Person, eine Person, die am liebsten zu Hause in einem geschützten Umfeld ist. Von der Skala von 1 bis 10, wie war die Erfahrung?
Es war eine absolute Horror. Man muss sagen, ich war 12 Tage im Krankenhaus und ich war auf insgesamt 5 Stationen und also auch 5 verschiedenen Zimmern. Und ich habe auch insgesamt 5 verschiedene ZimmernachbarInnen gehabt. Mhm. So.
Ist das jetzt positiv, wenn mehr Rotation stattfindet?
Nein,
oder?
Nein, obwohl es kommt immer drauf an. Manchmal hatte ich eine Person, wo ich sehr froh war, dass dann die nächste Person kam irgendwann.
Ich glaube, unterm Strich ist es besser, wenn man mehr Rotation hat. Weil ich glaube, die Chance, dass man jemanden trifft, mit dem man sich nicht gut versteht, ist in meinem Fall, es liegt vielleicht auch einfach an mir, ist wahrscheinlich größer, als dass man jemanden trifft, der mega cool ist. Also für mich persönlich, ich würde mehr Rotation wünschenswert.
Ja, also ich persönlich habe da gemerkt, dass ich wünschenswert finde, privatversichert zu sein.
Ja.
Und im nächsten Leben werde ich reich. Das habe ich mir gesagt, dass ich dann ein Einzelzimmer nehmen kann. Weil das, wenn du wirklich krank bist und dann auf sehr engem Raum mit einer anderen Person, die auch wirklich krank ist, es ist wirklich teilweise nicht schön.
Mhm. In meinem Staat werden alle privatversichert sein. Da gibt's gar nichts anderes.
Und das Geile war auch, am Anfang, als ich in der ersten Nacht im Krankenhaus lag mit diesem Nierensteinschmerz, der wirklich ganz schlimm war, ich habe auch Morphin bekommen, was auch nicht geholfen hat. Und ich hatte wirklich Schmerz und ich lag da in diesem Zimmer. Und weil kein Platz im Krankenhaus war, hatten die mich in ein Privatzimmer geschoben.
Ja, Jackpot.
Jackpot, aber du nimmst natürlich nichts wahr, ist dir alles scheißegal im Moment. So. Aber dann kam tatsächlich, als ich da unter Schmerzen lag, eine Frau rein, die nur dafür verantwortlich war, zu gucken, ob alle Leute, die auf privatversicherten Zimmern liegen, auch privatversichert sind und dann quasi den Service so anzupassen.
Ja.
Und die kam dann zu mir und ich konnte kaum sprechen und sie sagt zu mir, ich müsste Sie ganz kurz fragen, sind Sie privatversichert? Und ich so, nein. Ich sagte nur so, nein. Zahlen Sie auch nicht zu? Ich so, nein, ich bin kassenversichert. Und dann war das Allergeilste. Diese Frau hat dann wirklich so einen Haken gemacht auf ihrem Zettel und hat dann angefangen, Sachen aus dem Zimmer rauszuräumen, die nur für privatversicherte Menschen sind.
Die Tür, das Fenster, das Bett.
Nein, sie hat eine kleine Kulturtasche mit Shampoo und dann gab es noch so Kopfhörer wie im Flugzeug, diese billigen Plastik.
Das hat sie rausgenommen.
Hat sie weggenommen und dann ist sie wirklich nochmal wiedergekommen, nur an den Kühlschrank zu gehen und so kleine Granini-Saftflaschen rauszuräumen, dass ich nicht auf die Idee komme, das zu trinken.
Also bitte, da hätte man noch mal 5 gerade sein lassen können, oder? Granini-Saftflaschen.
Ja, auch als hätte ich jetzt in dem Zustand Bock gehabt, mir irgendwie Cocktails zu mixen oder eine Party zu veranstalten.
Das ist ja der absolute Miese-Peter-Job.
Absolut.
Weil man kann nur Spielverderber sein in ihrer Position, weil wenn jemand da ist und sagt, ja klar, ich bin privatversichert, da gibt's ja dann nicht, okay, ich stelle noch mal Granini-Flaschen hinein, weil die sind ja schon da. Also man kann nur den Leuten was wegnehmen. Eigentlich auch ein schlimmer Job.
Wie kannst du jemandem, der Schmerzen hat, Granini-Saftflaschen verwehren? Das ist doch einfach herzlos. Und da hab ich dann echt gemerkt, okay, dieses Gesundheitssystem ist so am Arsch, wirklich. Das ist so am Arsch alles.
Selbst Vitamin C wird dir verwehrt.
Ja, oh Gott, ja. Ich habe wirklich einiges erlebt. Ich war auf verschiedensten Stationen. Ich war auch auf der Intensivstation zeitweise. Mhm. Nicht lang, aber eine Nacht und einen Tag war ich da. Und das ist wirklich nochmal ein anderes. Das hittet nochmal anders auf der Intensivstation. Und zwar, ich war auch nicht alleine auf dem Zimmer, sondern neben mir, zwischen eine Sichtschutzwand zwischen mir und der Person neben mir. Es war aber ein Mann, der war sediert, der wurde beatmet Und der hatte irgendwas mit Magen. Ich habe das immer nur so mitbekommen, weil ich war ja auf einem Zimmer mit dem und die ÄrztInnen sind halt immer reingekommen und haben sich mit seinem Fall beschäftigt und haben halt versucht rauszufinden, was bei ihm jetzt los ist. So.
Jetzt habe ich eine Frage. Ja. Ich war noch nie auf einer Intensivstation. Ja. Das ist ja nicht so wie im Emergency Room, wo dann George Clooney betreut dann eine Person in einem einzelnen Zimmer und die ganze Familie sitzt da rum. Das sind mehrere Leute, oder? Mehrere PatientInnen.
Es sind mehrere PatientInnen. Es gibt verschiedene Räume. Es gab auch den Covid-Raum. Den gab es auch tatsächlich. Da waren dann einfach nur Covid-Leute. Dann gab es mein Zimmer. Da war ich und noch eine andere Person.
Kann man sagen, dass in diese Intensivstation vielleicht so ein bisschen das Hostel des Krankenhauses, wenn man da wirklich auf Leute trifft, die man eigentlich nicht treffen möchte? Die Betreuung ist zwar sehr gut, die Überwachung, aber die anderen Gäste, eher nicht so.
Ja, es ist so wie, eigentlich ist die Intensivstation das Atlantik des Krankenhauses, aber halt mit Hostel-Charme, was die Besetzung, als würdest du im Atlantik sein, aber in einem 16er Schlafsaal.
Mit sehr vielen Holländern, ja. Mit sehr vielen Tschechen, ja, in der Schweiz auch mit sehr vielen Deutschen.
Ja, und alle am Käsefüße und so. Mhm. Aber das Equipment ist einfach sehr gut. Es ist sehr gut und das Personal ist sehr gut. Sie kümmern sich sehr gut um einen. Sehr viele Leute, die für dich zuständig sind, also so 1:1 Betreuung quasi. Mhm. Diese Person neben mir, dieser Mann, der krank war und sediert war und beatmet wurde neben mir, hat halt was am Magen. Und ich habe halt das immer mitbekommen, weil ich natürlich da lag einfach. Und ich war ja bei Bewusstsein, mir ging es ja gut so, ne? Mhm. Also verhältnismäßig gut. Und diese ÄrztInnen waren dann immer da und haben versucht rauszukriegen, was hat der Mann mit dem Magen? Und das waren alles so GastroenterologInnen.
Außengastronomie. Nee, Innengastronomie. Nein, im Prinzip,
Innengastro.
Oder?
Ja. Die machen Innengastro bei Menschen. Ja. Habe ich mir auch wirklich gedacht. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Das sind Leute, die haben sich so dermaßen dem Magen-Darm-Trakt verschrieben, dass sie sich von morgens bis abends mit dem Darm beschäftigen. Und die haben dann die ganze Zeit geredet, ja, hier am Dickdarm, am Dünndarm und da und das und das. Und ich dachte so, boah, wie können die sich den ganzen Tag freiwillig damit beschäftigen? Ich hatte richtig Respekt davor. Und dann habe ich gedacht, dass ob GastroenterologInnen auch von sich selber sagen, dass sie Gaswasser-Scheiße machen beim Menschen. Also Sanitärleute sagen das ja manchmal, aber GastroenterologInnen machen ja eigentlich genau das, Gaswasser-Scheiße.
Mich würde interessieren, wie stehen Sie eigentlich zum Buch Darm mit Charme, mit dem Ultra-Bestseller? Was ist mit Deutschland los, dass das ein Bestseller ist? Wie finden Sie das?
Ja.
Belächeln Sie das? Finden Sie gut, weil es enttabuisierend ist?
Weil es Wissenschaftskommunikation ist.
Du warst da nicht zufällig in der Stimmung, das mal für mich nachzufragen,
ich war
oder?
Nicht so in der okay. Stimmung. Aber interessanter Fakt, auf der Intensivstation hat man auch WLAN.
Aha.
Für alle, die mal Bock haben, da mal zu surfen. Ja, das waren so meine Erlebnisse. Ich habe viel erlebt im Krankenhaus. Ich habe mir auch viele Notizen gemacht für den Podcast, weil das ist echt schon interessant, was da so abgeht.
Wie, wir machen Notizen für den Podcast? Das ist alles improvisiert.
Ja, nur damit ich es nicht vergesse.
Ach so.
Weil ich ja so lang weg war.
Mhm. Was mich jetzt natürlich interessiert ist, natürlich, du warst jetzt im Krankenhaus, du bist noch nicht hundertprozentig fit, das braucht Tage, das braucht ein paar Wochen, aber wie lange kann man so einen Krankenhausaufenthalt als Ausrede benutzen? Jetzt haben wir Sommer, viele Leute fragen, kommst du raus, ein Bier zischen?
Das sagt niemand.
So stelle ich mir vor, wie die Leute einen fragen, wenn man raus will, kommst du raus, ein Bier zischen? Wie lange kann man den Krankenhausaufenthalt als Ausrede benutzen? Reden wir da von Wochen, von Monaten? Kann man da vielleicht sogar das noch auf Silvester ausdehnen? In einem halben Jahr kann man sagen, sorry, ich bin noch nicht ganz fit. Du lebst im vierten Stock, da komme ich nicht hoch. Was sagt dein Gefühl?
Also eine schwere Lungenentzündung ist ja in meinem Fall, das klingt ja schon hart. Es ist ja auch eigentlich ein härterer Verlauf. Also man kann sich schon Wochen und Monate eigentlich darauf einstellen, dass man braucht, um komplett wieder zu regenerieren.
Das Ding ist ja, ist heute eigentlich vieles gut behandelbar, wie so eine schwere Lungenentzündung, wenn das zeitig entdeckt wird.
Ja.
Aber es klingt halt so krass, weil man auch weiß, es schwebt der Tod. Ja, der Sensemann steht vor der Tür.
Ich dachte ja auch teilweise, ich muss jetzt irgendwie ins Sanatorium auf den Zauberberg und mich da irgendwie ein Jahr in der Schweiz auf dem Berg erholen, weil ich dachte, ich kann nie wieder atmen. Und zwei Tage später ging es mir wieder super.
Ich sag mal so, der Tod hat schon auf die Mailbox gesprochen.
Ja.
So.
Ja.
Ich denke, das kann man schon ausweiten. Ich frage nämlich auch für mich, ich bin ja ein Pollenallergiker.
Ja. Hardcore. Mein Beileid.
Und ich muss Tabletten schlucken.
Cetirizin.
Ja, und die machen mich brutal müde.
Ja.
Immer wenn ich damit anfange, mit der Zeit geht's dann, aber am Anfang ist brutal. Also wirklich, ich penne dann wirklich so nachmittags.
Ist brutal gewesen.
Ja, genau. Lass mir's drum herauf. Um 13 Uhr penne ich schon mal gut und gerne mal weg. Bisschen Vorabend rein, so. Dann kurz was essen nach der Tagesschau, geht's wieder ab ins Bett.
Aber das ist auch eine super Ausrede, Pollen, weil da geht's ja mir wirklich scheiße.
Genau, das Ding ist, ich muss jetzt die 3 Sommermonate muss ich komplett durchziehen damit, mit dieser Ausrede. Also wenn jemand fragt, kommst du heute noch raus? Nee, sorry, Pollen, die Tabletten, Pollenallergie, das haut mich um. Ich bin müde, ich kann nicht. Ich glaube, das zieht, oder?
Das zieht den kompletten Sommer durch. Weil ich glaube, viele Leute können relaten, weil sehr viele Leute Pollenallergie haben und sehr viele Leute auch Cetirizin nehmen. Die wissen, wie es sich anfühlt.
Die wissen aber auch, dass es nur in den ersten paar Tagen oder Wochen Müdigkeit verursacht. Und danach geht's eigentlich.
Scheiße. Dann darfst du es nur bei Leuten machen, die keine Pollenallergie haben.
Oder ich sage, ich habe ein spezielles Enzym. Enzym ist ein Mysterium der Medizin. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber sie verursachen sehr viele Probleme und können auch sehr viel helfen.
Ja.
So viel weiß ich. Also kann man das ruhig mal raushauen.
Ja, du kannst auch sagen, dir fehlt ein Enzym, weil du Schweizer bist. Den Schweizern fehlt so ein Enzym. Sagen ja auch viele Leute immer, ja, AsiatInnen fehlt ein Enzym, deswegen können sie nicht so gut Alkohol vertragen. Also Enzyme sind alles für alles Mögliche verantwortlich.
Ja, genau.
Du kannst ja auch sagen, ich bin Schweizer, mir fehlt ein Enzym, deswegen kann ich nicht raus bei 23 Grad.
Ich bin so träge.
Ja.
Bin ein träger Mensch.
Ja.
Trägheitsenzym fehlt mir.
Ja.
Nee, hab ich. Lass uns mal wieder einen Introvert-Tipp abschießen.
Oh ja.
Ich glaube, es wird nötig. Die Gesellschaft hat sich mal wieder verändert in den letzten Wochen.
Ja.
Man muss sich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Und deswegen habe ich einen guten Introvert-Tipp. Und jetzt kommt erstmal der Jingle.
Introvert-Tipp.
Beim Introvert-Tipp dieser Woche geht es um Einkaufen. Supermarkt, eines meiner Lieblingsthemen, weil man dort natürlich, ähnlich wie im Krankenhaus, einmal den Querschnitt der Gesellschaft hat. Man trifft auf alle möglichen Menschen und man muss mit allen möglichen Menschen sich zurechtschlagen. Und die Pandemie hat eine neue Phase erreicht. Die Leute sind nachlässiger. Es wird nicht mehr Abstand gehalten, wie auch schon.
Buh.
Den ich ja sehr begrüßt habe, diese 1,5 Meter.
Ja,
ich habe mir sehr gewünscht, dass das beibehalten wird. Wird es nicht. Und ich habe das schon länger gemacht und auch ein Hörer hat mir diesen Tipp geschickt. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr. Aber schau da an dich auf jeden Fall. Du weißt, wer du bist. Einkaufswagen im Supermarkt nehmen. Sowieso ist auch ein Tipp von mir. Gut und gerne mal einen Einkaufswagen nehmen und nicht nur einen Korb. Ist einfach gemütlicher.
Auch wenn man wenige Teile nimmt.
Genau, und man kann die Leute aus dem Weg räumen.
Ja.
Aber darum geht's nicht. Es geht nämlich um die Situation an der Kasse, wenn Leute hinter einem nicht Abstand halten, dann ganz einfach den Wagen hinter sich ziehen und nicht vor sich schieben.
Der müsste ja auch ungefähr 1,50 lang sein, oder?
Je nachdem, ob du im Kaufland bist oder
im Rewe City.
Genau.
Ja.
Aber das immer einfach so anwenden. Einkaufswagen hinter sich ziehen, dann hat man einen schönen Abstand. Man kann hinter sich regulieren und vorne auch. Weil vorne ist man ja selber dafür verantwortlich, wie viel Abstand
Und wenn man zu zweit ist, jeweils einen Wagen nehmen. Dann kann einer den nach vorne und einer nach hinten. Dann hast du zu beiden Seiten Abstand.
Oder auch mal noch einen dritten einfach dazu nehmen.
Einfach alle Wagen, diese ganze lange Reihe mit Wagen. Dann hast du 200 Meter Abstand zu allen Leuten.
Ich finde das ein sehr einfacher und guter
Trick. Sehr einfach, praktikabel, finde ich gut.
Ich habe eine Vorliebe für die ganz einfachen Tricks, die intuitiv ablaufen können, weißt du? Wo auch niemand fragt, was macht die Person jetzt da? Wagen hinter sich ziehen, gar kein Problem, das wird nicht hinterfragt. Absolut geil. Und dann kann man das sogar den Wagen noch ein bisschen stehen lassen und dann kommt die Person auch nicht näher. Perfekt.
Perfekt. Super Tipp. Einfach
also,
und gut umsetzbar.
Das war der Introvert-Tipp von dieser Woche.
Vielen Dank.
Introvert-Tipp.
Im Krankenhaus gab es eine Frau, die nur dafür zuständig war, immer zu fragen, was man essen will in den nächsten Tagen. Die hat dann immer alles vorgelesen und man musste sich entscheiden. Mhm. Da wurde das quasi so weitergeleitet an die Küche. Und in meiner letzten Woche, als ich da war, kam sie an einem Samstag zu mir und hat mich gefragt, ja, wollen Sie morgen die heilige Kommunion bekommen? Und ich dachte erst, das ist ein Dessert. Ich dachte, das ist irgendwie so Schokomousse mit so, an so einem dunklen Schokokreuz oder so. Ich hab dann so gefragt, was ist das denn? Und ich dachte, vielleicht erklärt sie es mir. Und dann war es aber wirklich die heilige Kommunion. Ja, da kommt eine Ordensschwester zu ihnen und gibt ihnen irgendwie, keine Ahnung, eine Oblate in den Mund und betet mit ihnen.
Mhm.
Das ist so, fuck. Nee, also eigentlich nicht. Eigentlich hätte ich es nur fürs Team machen sollen, einfach um was zu erzählen zu haben.
Mhm.
Aber das finde ich so absurd, wenn dann plötzlich jemand sagt, ja, jetzt kommt jetzt eine Ordensschwester und betet mit ihnen, legt ihnen irgendwas im Mund. So ja, ich dachte die ganze Zeit, es wäre ein Dessert, die heilige Kommunion.
Ich mag es allgemein nicht so, wenn wir fremde Menschen irgendwas in den Mund legen.
So. Fremde alte Menschen.
Wie ist das eigentlich so, kriegt man dann von anderen Zimmern oder auf dem Flur, kriegt man da viel mit, wenn man da liegt?
Ja,
ich muss ja offenlegen, ich war ja noch nie im Krankenhaus, beziehungsweise ich habe noch nie dort übernachtet. Wie ist es, kriegt man viel mit vom Leid, vom Glück der anderen?
Alles. alles vom Leid. Das Schlimme ist, dadurch, dass ich teilweise lag ich im achten Stock und es gab auch keine Klimaanlage oder so. Es war wirklich, es waren die heißesten Tage überhaupt. Es war so heiß, dass überall alle Türen aufgelassen wurden. Damit es auch mal so Durchzug gab und so. Und du hast alles mitbekommen. Einfach alles. Du konntest dich nicht dagegen wehren. Und teilweise lag ich auch auf der Geburtenstation. Also quasi, ich lag quasi neben dem Kreißsaal direkt.
Neben Neugeborenen? Im selben Zimmer?
Nee, nicht die Neugeborenen. Leider nicht. Sondern halt neben den Leuten, die halt noch ein Kind kriegen.
Oha.
Und da wurden halt auch die Fenster offen gelassen wegen der Temperaturen. Und die Kinder haben sich anscheinend entschlossen, alle nachts geboren zu werden.
Das ist dann das Geschrei groß.
Das Geschrei ist groß. Und am Anfang ist man noch so, oh, toll, das Wunder der Geburt, ja. Jetzt wird ein Kind geboren und so. Ja, du schaffst das, Annette, häng dich rein.
Ja.
Und so nach dem vierten Mal in derselben Nacht, ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe irgendwann angefangen, die Abstände zwischen den Wehen mitzuzählen und dann wusste ich schon genau, oh, jetzt nur noch 3 Minuten zwischen den Wehen, jetzt geht's aber bald in die heiße Phase und so.
Was muss man denn da so rechnen? Wie viele Kinder kommen da in der Nacht zur Welt? Was konntest du es wirklich an der Geräuschkulisse wahrnehmen, wann das Kind jetzt draußen war?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist mir auch viel zu intim.
Natürlich, alles, ich habe alles mitbekommen, die komplette Geburt. Es waren immer so zwischen meistens so 1 bis 2 Kinder pro Nacht, manchmal auch 3. Das war hammerhart, wirklich. Mhm. Aber immer nur nachts, tagsüber war Stille, die sind alle nachts geboren. Ich so, wie soll man denn hier sich überhaupt erholen in so einem Krankenhaus? Überall wird nur geschrien. Mhm. Wirklich, ja, so war das.
Was nach dem Krankenhaus ja auch oft oder nach dem Arztbesuch stattfindet, ist der Gang zur Apotheke.
Ja.
Und mir ist aufgefallen, andere Leute gehen ins Phantasialand oder in den Seilpark, in schwindelerregender Höhe klettern sie durch die Seile. Und ich gehe in eine Apotheke und sage, ich brauche hier, ich habe ein Rezept, dieses Medikament. Und dann sagt die Person hinter dem Tresen, wir haben dieses Medikament nicht hier. Wir haben aber vom anderen Hersteller mit demselben Inhaltsstoff auch nicht Tabletten, sondern Brausetabletten.
Und aber die müssen, ist der gleiche Wirkstoff.
Und die müssen sie nicht 2-mal, sondern 6-mal pro Tag nehmen. Und das ist mein Adrenalinkick.
Und ich habe auch manchmal das Gefühl, die geben einem dann quasi so eine Billo-Version von dem eigentlichen Medikament. Und man zahlt aber irgendwie das Gleiche.
Ich vertraue der Medizin blind. Aber das ist doch ein kleiner Adrenalinkick. Bis zur ersten Dosis, die ich mir reinschiebe, dann weiß ich nicht, werde ich es überstehen. Oder werde ich der erste Fall sein, der in den Medien bekannt wird. Er hat das neue Medikament genommen, was sonst niemand nimmt. Die Brausetablette.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Kick. Der kleine Kick für zwischendurch.
Und wie gesagt, ich war jetzt nie im Krankenhaus, aber gezwungen, mit anderen Menschen zu übernachten, war ich auch schon öfters. Und ein Erlebnis ist die Rekrutierung in der Schweiz. Wie gesagt, auch schon an anderer Stelle erwähnt, in der Schweiz gibt es die allgemeine Wehrpflicht für alle sogenannten Männer und die müssen zur Rekrutierung. Das ist so ein 2-Tages-Event in so einer coolen Kaserne für Jugendliche umgebaut.
Cool. Wo,
ja, so ein bisschen, weißt du, auch mal ein Beamer aufgehängt und noch ein Kühlschrank mit Bier drin. So. Das ist dann das Verständnis von cool fürs Militär und da muss man dann 2 Tage bleiben, einmal übernachten. Man darf nicht nach Hause, man darf nicht das Gelände verlassen. Und da gibt es diesen Test, Sporttest, Psychotest.
Absoluter Horror.
Und dann guckt man, ob man jetzt hier fürs Militär tauglich ist oder wo man dann hingeschickt wird im Militär. Und beim Sporttest, man ist dann so in Gruppen eingeteilt, so in 30er, 40er Gruppen. In meinem Fall war es so. Und mit der Gruppe geht man quasi von Posten zu Posten. Erstmal Sporttest, dann Intelligenztest, dann Psychologietest. Und nach dem Sporttest in der Dusche, natürlich zur Gruppendusche gezwungen mit 30, 40 anderen sehr potenten Männern, ist mir ein Typ aufgefallen, der hatte hinten zwischen beiden Schulterblättern in Schriftgröße 128 ein Tattoo 1291.
Und das Eidgenossenschaft.
Ist, ja genau, die Gründung der Eidgenossenschaft und in der Schweiz ein Code für Rechte und Nazis, die gesellschaftliche Mitte. So, und dann habe ich später noch beim Intelligenztest, als ich neben ihm habe, auf seinem Unterarm entdeckt, Eidgenosse. Und das ist so auch ein Code für diese Rechten und so, die sagen, ich bin kein Schweizer, ich bin Eidgenosse. Ich
das sind so SVP-Leute oder noch die krassere Partei?
Nee, das ist durchaus SVP und auch noch nicht mal. Das ist die gesellschaftliche Mitte der Schweiz. So.
Verstehe, ja.
Und wie der Zufall das wollte, habe ich gesehen, abends beim Zimmerbeziehen, dass ich einer von den 8 Leuten war der Typ, mit dem ich im Zimmer schlafen musste. Ich war also mit der Situation konfrontiert, dass ich mit einem rechten Typen, vielleicht Nazi, in einem Zimmer schlafen musste. Mein Problem war natürlich, ich hätte mich jetzt beklagen können und sagen, hey, ich will ein anderes Zimmer, aber was will man denn beim Militär? Das zu sagen,
bei wem willst du
sorry,
dich beschweren?
Da ist ein Rechter in meinem Zimmer. Das ist so wie, als würde man ins Gartencenter gehen und sagen, hey, hier stehen überall Blumen, können Sie die Bilder
wegstellen? Ich komme nicht durch.
Genau. Also keine Chance.
Ja.
Ich habe das Zimmer bezogen, ich musste meine Sachen dorthin bringen und dann gab's so einen Aufenthaltsraum, wo ganz viel Bier getrunken wurde und da musste ich mich dann auch hinbegeben für den Abend.
Männer.
Ja, es war sehr, habe mich sehr repräsentiert gefühlt in der Gruppe.
Die haben Bier gezischt.
Und ich habe dann irgendwann gedacht, oh scheiße, ich habe keinen Bock, was ist die beste Alternative? Ich gehe einfach jetzt aufs Zimmer und versuche zu schlafen in der Hoffnung, dass ich nichts von all dem mitkriege.
Ja.
Gehe also alleine aufs Zimmer um 21:30 Uhr abends, viel zu früh zum Schlafen. Und dann liegt der rechte Typ da im Bett mit einem großen Buch.
Und einem großen Bier.
Nein, das Bier hat er weggelassen. Nur ein Buch, wo in Comic Sans drauf stand, wie erziehe ich meinen kleinen Hundewelpen. Und dann vorne so zwei kleine süße Hundewelpen in einer, so weich gezeichnet in einer Graswiese, Blumenwiese. So, das war das Bild. Und dann habe ich ihn so gefragt, ach so, hast du einen Welpen zu Hause? Ich sag, ja, zwei süße Hunde. Und dann hat er das Handy hervorgenommen und wollte mir die Hunde zeigen. Ich habe mich wiedergefunden an der Bettkante mit einem Nazi, der mir seine Hunde zeigt. Das war ultra unangenehm. Das ist meine Geschichte mit gezwungen mit anderen Menschen übernachten.
Es muss der Hause sein. Stell dir vor, du bist wirklich beim Militär und machst das jeden Tag. Also bist jeden Tag mit diesen Leuten auf einem Zimmer und
ja,
so.
Ja, gut, unter Gleichgesinnten, würde ich mal sagen.
Das ist ja unerträglich. Aber wo wir gerade beim Thema Schweiz sind, eine Sache, die wollte ich auf keinen Fall vergessen zu erwähnen.
Mhm.
Und zwar möchte ich mit einem Mythos aufräumen. Es gibt ja ein Würzmittel, was in Deutschland sehr beliebt ist. Es nennt sich Maggi. Es kommt aber aus der Schweiz.
Ja.
Und ich möchte jetzt
kommt
einfach...
Kommt das wirklich aus der Schweiz?
Es kommt aus der Schweiz von Julius Maggi. Und da sind wir schon beim Thema. Es heißt nicht Maggi, es heißt Maggi. Deutschland, you're doing it wrong. Es heißt einfach Maggi. Julius Maggi war nämlich der Sohn eines italienischen Einwanderers. Und das Produkt ist nach seinem Namen benannt und es heißt Maggi.
Mhm. In der Schweiz auch Maggi genannt.
Ja, und ich möchte damit jetzt aufräumen, ich möchte, dass Deutschland aufhört, das Maggi zu nennen.
Aber es wird auch in der Werbung
in
offiziell
der Werbung
so genannt.
Maggi Kochstudio. Es heißt Maggi Kochstudio. Das prangere ich wirklich an, weil das ist der Familienname von Julius Maggi.
Naja, ich benutze sowieso nur Aromat. Bei mir gibt es auch kein Salz und Pfeffer, bei mir gibt es nur Aromat.
Aber Aromat kommt für mich aus der Maggi-Familie. Also auch von den Farben her, ne? Es ist also irgendwie so eine Familie.
Ist das auch ein Schweizer Ding, Aromat?
Aromat ist nur Schweizer, das habe ich noch nie gesehen.
Also Schweiz in a nutshell ist, wenn man im Dorf in ein Restaurant geht und dann stehen da so ein Körbchen mit Salz, Pfeffer, Maggi und Aromat auf dem Tisch. So Körbchen mit so einem Träger.
Ja, und dann bestellt man sich Ries Casimir und macht auch Maggi drüber.
Und Aromat.
Und Leute, also nennt es bitte ab jetzt Maggi und rechtfertigt euch auch nicht dafür. Es ist richtig, wenn ihr Maggi sagt.
So, jetzt haben wir ja schon zwei Punkte abgehandelt, was wir heute auf dem Zettel stehen. Wir haben einen Podcastpreis gewonnen, du warst im Krankenhaus und jetzt haben wir noch einen dritten Punkt. Du weißt, es ist Ende des Monats.
Oh,
du weißt, was das bedeutet.
Es bedeutet, dass der neue Drini des Monats gekürt wird.
Fanfaren los.
Gewonnen im Monat Juno hat Jonas. Herzlichen Glückwunsch, Jonas. Du
Hammer.
Hast gewonnen, du bist der Drini des Monats.
Was ist der Drini des Monats? Das ist unsere Rubrik, wo wir introvertierte Geschichten aus unserer Community küren. Und die kann man schicken an info@drinis.de, an unsere E-Mail-Adresse info@drinis.de. Und dann wird man vielleicht ausgewählt, wenn die Geschichte hammermäßig ist.
Erzählt uns einfach, was das Introvertierteste ist, was euch je passiert ist. So wie Jonas, der hat uns auch seine Geschichte geschickt.
Worum geht's bei Jonas' Geschichte?
Ich werde es jetzt verlesen. Jonas, hier kommt deine Story. Meine Geschichte hat sich vor einigen Jahren ereignet, als ich etwa 15 Jahre alt war. Ich hatte noch kein Handy. Damals wollte ich am Wochenende eine Freundin in der nächsten größeren Stadt besuchen. Also bin ich in einen Linienbus gestiegen und losgefahren. An der vorletzten Haltestelle stiegen alle PassagierInnen aus. Der Busfahrer dachte sich wohl, er könne sich die letzte Haltestelle klemmen. Also hat er den Bus ausgeschaltet, ist ausgestiegen, hat abgeschlossen und ist weggegangen. Und ich saß im Bus. Anstatt aber auf mich aufmerksam zu machen oder gleich eine Scheibe einzuschlagen, habe ich gewartet. Und es war nicht so, als wäre das irgendwo in der Pampa gewesen. Das war mitten in der Innenstadt an einem Samstag. Die ganze Zeit sind Leute am Bus vorbeigelaufen. Und ich habe natürlich total nonchalant getan, so als sei das voll normal, dass ich hier in diesem Bus rumsitze. Eine Stunde lang. Gegenüber der Sorge, mehrere Stunden in diesem Linienbus gefangen zu sein, hat eindeutig die Angst überwogen, eine Szene zu machen. Umstände zu bereiten, als der Jugendliche, der sich im Bus hat einsperren lassen und der jetzt daraus befreit werden muss. Ich habe die meiste Zeit so getan, als würde ich lesen, obwohl ich mich gar nicht so gut konzentrieren konnte. Und wenn gerade mal weniger PassantInnen am Bus vorbeiliefen, habe ich mich im Bus umgesehen. Es gibt ja auch so einen Notfallknopf, den ich hätte drücken können, aber ich wollte nichts kaputt machen. Als der Fahrer dann zurückkam, saß ich brav hinten auf meinem Platz. Er fuhr an die nächste Haltestelle und erschrak, als ich den Stoppknopf drückte und dann ausstieg. Aufgeregt rief er sowas wie, oh Gott, du warst hier eingesperrt, ist alles in Ordnung mit dir? Und ich natürlich, ohne ihn anzuschauen und zügig aussteigend, alles in Ordnung, kein Problem. Ich bin dann schnell weggelaufen. Heute, viele Jahre später, bin ich zum Glück selbstsicherer geworden und schaffe es, solche absurden Vermeidungsstrategien nicht zu verfolgen. Aber der Wunsch, ohne Reibungen und unauffällig durchs Leben zu gehen, sitzt noch immer ziemlich tief in mir. Viele Grüße und mach bitte weiter so, Jonas.
Ja, danke, Jonas. Das ist eine sehr gute Geschichte.
Vielen
sehr
Dank.
Lustig.
Ich kann relaten. Ich hätte auch nichts gemacht, wenn ich im Bus eingesperrt
ja,
gewesen wäre.
Ja, genau so. Ich hatte auch immer Angst, im Zug einzuschlafen. Genau aus diesem Grund, dass ich irgendwo auf ein Abstellgleis lande und ich nicht gefunden werde. Ich habe noch nie im Zug geschlafen. Noch nie. Genau deswegen.
Offenlegung. Chris hat noch nie in einem Zug geschlafen.
Nein, wirklich. Und wenn ich mich schlafen stelle, dann bin ich hellwach, wenn ihr mich mal seht. Bitte nicht ansprechen, danke.
Ich kann aber auch nicht im Zug schlafen, aber aus Angst, dass ich schnarche. Das ist mir so peinlich. Schnarche ich halt und das ist mir so peinlich. Deswegen schlafe ich einfach nicht in öffentlichen Orten. Das geht einfach nicht.
Wenn ich im Zug bin und meine Noise-Canceling-Kopfhörer aufhabe und doch mal die Augen zumache, dann höre ich immer sehr aggressive Musik, dass ich nicht einschlafe.
Übrigens, top-notch Verdrängungsstrategie. Ich habe das nämlich nicht nur im Zug, dass ich Angst habe zu schnarchen. Im Krankenhaus hatte ich das auch ganz schlimm. Und das Ding war, durch meine Lungenentzündung konnte ich nur auf dem Rücken liegen nachts. Und auf dem Rücken ist das Schnarchen am schlimmsten. Das heißt, ich wusste, die Wahrscheinlichkeit, dass ich schnarchen werde, ist so hoch, dass ich es einfach vermieden habe zu schlafen. Ich habe dann einfach nachts nicht mehr geschlafen, weil ich Angst hatte, dass meine Zimmernachbarin nicht schlafen kann, weil ich schnarche. Deswegen habe ich dann einfach nicht geschlafen, habe teilweise wirklich die Nächte durchgemacht und dann versucht, tagsüber den Schlaf nachzuholen, wenn die Zimmernachbarin weg ist.
Das ist der Horror.
Ja, so wirklich der Horror. Und so altruistisch bin ich, dass ich nicht möchte, dass Menschen unter meinem Schnarchen leiden, dass ich dann einfach nicht schlafe.
Du bleibst wach für die Gesellschaft.
Ich bleib wach für die Gesellschaft.
Für den gesunden Schlaf eines anderen.
Ja.
Ich kann aber mit Jonas' Geschichte sehr relaten. Ich habe mal was Ähnliches erlebt, aber es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar, ich war ja mal in Weimar, habe ich auch schon mal erzählt, auf Studienreise mit meiner Klasse. Und da haben wir gibt es so Schlösser in der Umgebung, da haben wir mal so ein Schloss besucht. Und da gab's Audioguides und ich war sehr into diese Audioguides und nach 5 Minuten oder so des Schlossbesuches war plötzlich meine Schulklasse weg. Meine Klasse war weg. Ich habe den Anschluss verloren, weil ich mich da irgendwie vorhin gemeldet.
Du warst verloren im Audioguide.
Ja, wirklich, ich habe die verschiedenen Sprachen durchgehört.
Auf Portugiesisch.
Dachte, ich kann ja auch so mal noch was mitnehmen, verschiedene Sprachen lernen und die waren einfach weg. Und dann war das Schloss so ganz komisch verwinkelt. Es gab also nicht so quasi einen Rundgang, den man folgen musste, sondern es gab mehrere Wege. Und ich habe sie nicht gefunden. Nach einer halben Minute habe ich es aufgegeben und habe gesagt, okay, ich weiß, wo ich hergekommen bin. Ich war ja erst 5 Minuten im Schloss. Ich gehe jetzt einfach raus. Und dann bin ich an der Theke vorbei und die Frau hat so gesagt,
genug.
Schon fertig? Und ich so, ja, ja. Und
dann, genug Schloss für heute.
Ja, dann bin ich raus und ich habe wirklich 2 Stunden draußen gewartet. Und auf einmal kommt die ganze Schulklasse um die Ecke und sagt, wo warst du, Chris? Du warst plötzlich weg. Gesagt, ja, ich habe mich mehr für draußen interessiert.
Für den Schlossgarten, für das Gemäuer.
Aber das Traurige ist, sie haben es wirklich geglaubt. Es sagt auch viel über mich aus oder wie ich gesehen wurde früher. Ne?
Naja, spätestens jetzt wissen sie, dass du dich nicht für außen interessiert hast.
Ja, es war mir einfach peinlich, dann im Schloss irgendwie rumzulaufen, zu suchen, weil ich Angst hatte, mich zu verlaufen.
Ja, ich kenn's. Ich hätte es genauso gemacht.
Naja, so eine Pause tut auch mal gut. Mir ist aufgefallen, jetzt Sommer, alles draußen, man wird gefragt, je nachdem, ich werde jetzt nicht so oft gefragt, ob ich jetzt mal raus will, aber manchmal passiert es. Und was mir aufgefallen ist bei so einem Treffen, man redet dann so eine Stunde am Stück, es herrscht ja selten Stille, weil Stille ist ja peinlich. Das heißt, das Gespräch ist immer am Laufen. Und nach einer Stunde merke ich dann manchmal so, dass ich einfach total im Arsch bin. Ja. Und eigentlich bräuchte ich mal jetzt 5 Minuten oder mal, sagen wir mal, gute Viertelstunde Pause, bisschen Ruhe. Aber man kann ja dann nicht einfach sagen, hey Leute, jetzt haben wir mal eine Stunde durchgequatscht, jetzt machen wir mal schöne 5 Minuten Pause.
Ja, das sollte viel mehr gesellschaftliche Norm werden. Man sollte es normalisieren, in Unterhaltungen und Gesprächen einfach mal zwischendurch eine kurze Pause zu machen.
Der Vorteil ist, wenn man sich im Restaurant oder im Café oder so trifft, da kann man ja sagen, ich muss jetzt auf Toilette. Was mir da aber aufgefallen ist, ich sage mal so, irgendwo zwischen 2 Minuten, 2,5 Minuten Toilettenaufenthalt ist die Grenze. Weil letztens war ich mal schön 3 Minuten.
Ja, das ist dann schon verdächtig, wenn man so lang weg ist.
Bin ich zurückgekommen und wurde gefragt, ist alles okay? Dabei wollte ich nur mal durchschnaufen.
Ja, es wird dann direkt spekuliert, ob man Magenprobleme hat oder so. Man muss wirklich gut aufpassen mit der Zeit.
Da brauche ich mal eigentlich mal einen Introvert-Tipp, wie man das machen kann. Einfach, dass man sich kurz ausklinken kann, aber das Gespräch nicht beenden, weil vielleicht mag man ja auch die Person gegenüber. Und man will jetzt einfach sich kurz mal erholen.
Einfach mal kurz am Tisch die Augen zumachen.
Ich habe Sekundenschlaf. Cetirizin kickt. Sorry, ich muss kurz schlafen. 5 Minuten Powernap.
Das wäre schön. Aber das kann ich ja auch wieder nicht, weil dann schnarche ich ja am Tisch. Das ist doch wirklich verflixt. Noch eine kurze Anekdote aus meiner Krankenhauszeit. Als ich
Sprichst du schon von der Krankenhauszeit? Ja. Meiner Zeit damals im Krankenhaus?
Damals.
Gibt es ein eigenes Kapitel in den Memoiren?
Ja. Als ich auf dem Höhepunkt meiner Lungenentzündung auf dem Zimmer lag, hatte ich eine Zimmernachbarin, die war vielleicht 90.
Oha.
Das war eine sehr alte Dame. Mhm. Die hatte sich den Arm gebrochen. Die lag neben mir. Und die war übrigens auch die meiste Zeit nackt. Ich glaube, sie hat es nicht gecheckt, dass sie nackt war. Es war sehr wie auf jeden Fall. wollte sie dann auch so teilweise Smalltalk machen. So. Und das kannst du einer alten Frau natürlich nicht verwehren. Die tat mir auch leid, weil man muss ja dazu sagen, es ist ja gerade Pandemie und deswegen durften wir auch alle keinen Besuch empfangen. Mhm. Also ich durfte in 12 Tagen 2x je 1 Stunde jemanden sehen. So, also 2 Stunden hatte ich Besuch in 12 Tagen.
Meine Frage ist auch da beim Smalltalk, wird da jetzt so auch drüber gesprochen, was man hat? Sagt man so, ja, ich habe die genaue Diagnose, den genauen Hergang, was passiert
genau
ist?
Das.
Oder bleibt das so ein bisschen unter Verschluss?
Nein, es geht um nichts anderes als um Krankheiten da.
Also ist das so das Bonding Piece? Also so quasi, wo man sagt, jetzt da treffen wir uns auf dem GGT, auf dem KKV.
Ja. KGV.
KGV.
Ja, genau.
Und man weiß nicht, was man privat so macht oder beruflich. Oder weiß man das dann?
Nein. Also das Ding ist, wir haben gar nicht ich habe sie gar nicht angesprochen. Ich hatte auch kein Interesse zu sprechen mit irgendwem. Aber dadurch, dass man auf einem Zimmer ist, bekommt man natürlich zwangsläufig mit, was die andere Person hat, weil die Visite natürlich ist und die ÄrztInnen reinkommen und mit einem die Krankheit besprechen, die man hat. Und die Person neben einem kriegt das einfach alles mit.
Sind wir mal ehrlich, und da hört man auch genau hin.
Natürlich hört
da hört man dann
das
genau hin.
Das will man natürlich genau wissen, was die Person hat, die neben einem liegt.
Und dann tippt man das auch mal ein, Ursachen für...
Gut, bei ihr war es unspektakulär. Sie hat sich einfach einen Arm gebrochen, weil sie mit dem Rollator in ihrer Wohnung irgendwie hingefallen ist.
Ja,
aber sie hat dann mitbekommen bei mir, dass ich eine Lungenentzündung hatte. Und dann hat sie angefangen zu bonden, weil sie hatte auch mal eine Lungenentzündung. Und dann hat sie direkt gesagt, ich kann das total gut mitfühlen. Ich hatte auch eine Lungenentzündung.
Das ist so wie ein Festivalbändchen, dass man sich umhängt und dann, ach so, du hattest auch eine.
Und dann habe ich so gesagt, echt, das ist ja schlimm, das tut mir leid. Ja, aber das war schon länger her, das war in den 70er Jahren. Ich hatte nämlich einen Haarsalon. So, und dann ging's los. Und da habe ich so gedacht, Haarsalon, was hat das jetzt mit der Lungenentzündung zu tun? Und tatsächlich hat sie den Bogen geschlagen. Und zwar, sie hat erzählt, sie hatte einen Haarsalon und sie musste immer die Frauen zurechtmachen für Modenschauen.
Aha.
Und damals super Hype Haarspray. Das war ein super Hype. Alle wollten Haarspray. Und an einem Tag war es so krass, da wurden, keine Ahnung, 20, 30, 40 Models gleichzeitig fertig gemacht. Und sie musste alle mit Haarspray einsprühen. Und irgendwann hatte sie so einen Haarspray-Overload, dass sie einfach umgefallen ist während dem Styling und wurde ins Krankenhaus gebracht. Und sie hatte eine Lungenentzündung, weil sie so viel Haarspray eingeatmet hat.
Könnte mir vorstellen, dass die Haarsprays früher auch noch anders waren als heute. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht hat sich auch rein gar nichts verändert. Das könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, das Geile ist, dass sie auch genau in dem gleichen Krankenhaus war damals, wie ich jetzt lag mit ihr. Und hat sie gesagt, ich war dann auch hier in dem Krankenhaus mit der Lungenentzündung. Aber damals haben alle noch auf dem Zimmer geraucht.
Du kommst erst Haarspray, Lungenentzündung und dann rauchen auch noch alle.
Mit der Lungenentzündung ins Krankenhaus und die Person neben dir ist die ganze Zeit im Rauchen. Das ist einfach unvorstellbar. Aber das war damals so. Das war zwar nicht erlaubt, hat sie gesagt, aber die Männer haben trotzdem geraucht. Einfach so, weil sie dachten, sie können's. Und das dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein.
Gehe ich eigentlich der Annahme recht, dass das jetzt nicht in Paris im Bodenschau war, die sie betreut hat oder New York?
Das war wahrscheinlich irgendwo
Köln. Rodenkirchen.
Irgendwo.
Wahrscheinlich so von der Boutique.
Wesseling.
Von der Damenboutique, die dann die neue Kollektion vorgestellt hat.
Ja, also auf jeden Fall kuriose Dinge erlebt man im Krankenhaus, kann ich jetzt wirklich sagen.
Großes Problem, man trifft einfach allerhand Menschen, die man vielleicht gar nicht so treffen würde und auch treffen wollen würde.
Ja.
Aber es ist dann auch spannend, was man erlebt.
Ja, aber man ist auch sehr froh, wenn es vorbei ist und man wieder nach Hause kann. Als Trini dreifach und vierfach.
Ja, ich würde sagen, an diesem Punkt beenden wir mal die Folge für heute. Wir sehen uns nächste Woche. Hören uns nächste Woche.
Ja, da gehe ich doch stark von aus.
Bleibt drin, bleibt gesund.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.